und wie schön, dass Sie den Podcast vom Schleswig-Holstein Gourmet-Festival eingeschaltet haben. Ich heiße Susanne Plass und darf Ihnen heute Marc Ostermann vorstellen. Marc ist die vierte Generation des familiengeführten Hotels Capolonio in Pinneberg. Hallo Marc.
Hallo Susanne.
Kannst du uns ein bisschen mehr über euer Hotel und diese beeindruckende Geschichte erzählen?
Ja, gerne. Also wir liegen mit unserem Hotel Capolonio direkt am Pinneberger Pfahl. Ein beleuchteter Stadtwald mit innenliegendem Rosengarten, weil Pinneberg ist ja auch Rosenstadt, in diesem größten Zusammenhang Baumschulgebiet. Mein Urgroßvater hat als erster Ingenieur auf dem Schiff Capolonio gearbeitet und hat dann, als das Schiff abgewrackt wurde, die Idee gehabt, das Schiff darf eigentlich nicht einfach verschwinden, und hat 10 Barkassen voll Inventar von der Luxusklasse ersteigert, das die Elbe und die Pinnau hochgefahren und dann auf Pferdewagen umgeladen und dann hier in dem damaligen Gasthof Stadt Hamburg angefangen zu verbauen. Das war 1935 und unser Haus ist von 1908, ist ein denkmalgeschütztes Haus. Damals war es so, dass man gesagt hat, da ziehen Verrückte ein, denn auf die Idee zu kommen, dieses Interieur von einem Schiff zu verbauen in einem Haus, war auch nicht gängig damals.
Nicht nur damals, das ist ja auch heute nicht gängig.
Das stimmt, ja, das stimmt. Und wir haben ein großes Glück gehabt, weil wir einfach ein Stück Geschichte haben. Wir sagen immer so schön, das Schiff ist an Land gegangen und liegt jetzt hier für immer vor Anker bei uns.
Das ist ein guter Spruch. Dein Urgroßvater, das war Otto und Christine Olbers. Mhm. Heute sind 4 Familienzweige, die das 53-Zimmer-Hotel führen. Wie kann das funktionieren?
Das funktioniert tatsächlich sehr gut, weil wir auch sehr gemischt sind, was die Generationen angeht. Und dadurch ist es natürlich so, dass die jüngeren Generationen von einem großen Erfahrungsschatz profitieren können und die älteren Generationen immer auch mit frischen Ideen versorgt sind. Das ergänzt sich einfach ganz wunderbar. Und zudem haben wir auch noch eine relativ gute Einteilung. Also die Familienmitglieder sind aufgeteilt in die verschiedenen Bereiche, was Administrative angeht. Ich leite die Küche. Dann haben wir meine Schwiegerin und meine Frau, die sich um den Rezeptionsbereich und das Hotel kümmern. Und meine Tante und mein Vater, die sich überwiegend um das Gastronomiegeschäft kümmern. Und so hat jeder so einen Teilbereich, den er hauptsächlich irgendwie mit betreut. Und dadurch funktioniert das wirklich sehr gut.
Du stellst ja zusammen mit Philipp Haderlobe die 4. Generation. Hand aufs Herz, ist es Fluch oder Segen, in eine Hoteliersfamilie geboren zu sein?
Das ist auf jeden Fall außergewöhnlich und es war immer spannend, weil wir auch hier im Haus aufgewachsen sind. Also als Kind ist es natürlich toll, dieses ganze Haus zu erkunden, und jetzt ist es natürlich so, dass das einfach ein Stück Heimat ist. Also für uns ist es ja nicht so, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwo in einem Hotel, sondern wir sind zu Hause. Wir leben und arbeiten hier nach wie vor im Haus und ums Haus herum. Von daher würde ich ganz klar sagen, das ist ein Segen für uns. Und so für die ganze Familie. Also wir sind ja auch eine große Familie, die wirklich hier unter einem Dach miteinander zusammenlebt und arbeitet.
Deine Frau ist ja auch mit an der Rezeption und du hast 2 Kinder. Sind die jetzt auch schon, dass die im Hause herumtoben und schon wissen, ich möchte nachher das werden, was der Papa wird, oder lieber das, was die Mama wird?
Ja, tatsächlich haben die natürlich alle immer mal Ideen, was sie gern machen möchten. Unter anderem haben beide Jungs, die ich habe, also Max und Mika, die Idee, mal Koch zu werden. Genauso haben wir aber auch von Philipp die beiden Töchter, Laura und Paula. Auch Paula ist ganz begeistert und hilft mir ab und zu in der Küche. Die macht mittlerweile auch so ein bisschen im Frühstücksservice mit, also auch da schon die nächste Generation, die wieder mit dabei ist. Aber natürlich alles so, dass man einfach mal gucken muss, wozu haben die nachher wirklich Lust. Und für uns hier ist einfach ganz wichtig, dass jeder aus der Familie, der möchte, soll natürlich gerne mit dabei sein. Aber wichtig ist natürlich auch, dass das der Wunsch ist letztendlich, denn das, was wir hier machen, das geht nur mit vollem Herzen. Und wenn jemand was anderes werden möchte, dann ist das natürlich auch völlig okay für uns.
Das Gastgewerbe hat ja viele Federn gelassen, vor allen Dingen im Bereich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den letzten Jahren. Wie habt ihr darauf reagiert? Habt ihr Abläufe zum Beispiel optimiert?
Wir mussten ja auch optimieren letztendlich, weil wir natürlich auch während der Pandemie relativ wenig neue Einstellungen hatten aufgrund des fehlenden Geschäfts. Die Auszubildenden, die wir hatten, sind in dieser schweren Zeit der Ausbildung, die sie ja auch hatten, weil sie natürlich deutlich weniger praktisch machen konnten, als sie eigentlich sollten, irgendwann in Ausbildungsverhältnissen mit bestandener Prüfung ausgeschieden. Ein Teil der Mitarbeiter haben wir trotzdem übernehmen können, aber so ist es auch gewesen, dass wir das Team deutlich verkleinern mussten während der ganzen Phase. Mittlerweile ist es so, dass wir relativ viele Leute auch zurückbekommen haben, worüber wir uns sehr freuen, weil das natürlich auch eine schöne Anerkennung für uns ist, dass die Mitarbeiter auch gerne wieder zurückkommen. Was wir auch schon vor der Pandemie hatten, dass wenn jemand mal gegangen ist, um sich mal woanders was anzugucken, dann festzustellen, dass er das eigentlich doch wertschätzt, was wir hier tun, dass er sich eben in dieser familiären Atmosphäre auch sehr wohl fühlt, die wir hier haben. Und ich glaube, dass wir da eine sehr schöne gelebte Partnerschaft mit unseren Mitarbeitern auch haben.
Für euch ist es ja auch positiv, dass derjenige weggegangen ist, um auch mal eine andere Küche zu sehen und dann vielleicht auch mit neuen Ideen hierher kommt.
Ja, klar. Also es erneuert sich immer. Auch wenn jemand weggeht, einfach mal was anderes zu sehen. Es gibt ja immer viele Wege, Dinge zu machen. Und es muss auch nicht unbedingt einer richtig sein, sondern am Ende zählt das Ergebnis, wie man da hinkommt. Und da gibt es ganz smarte Wege. Da gibt es vielleicht auch ein bisschen verkopftere Wege. Und irgendwann irgendwie so ein Mittel zu finden, wo man sagt, Mensch, das ist der, mit dem ich am besten klarkomme. Dafür muss man natürlich auch verschiedene Dinge gesehen haben.
Du hast ja auch sehr gute Kontakte zum Beispiel zu Thomas Martin oder anderen Top-Köchen, auch über das Schleswig-Holstein Gourmet-Festival. Vermittelst du das dann?
Ja, na klar bieten wir an, dass wir behilflich sind, wenn jemand irgendwo wechseln möchte. Zum Beispiel mit dem Christoph Rüffer war es so, als wir das Schleswig-Holstein Gourmet-Festival gemacht haben, dass wir im Vorfeld schon unsere Auszubildenden im Prinzip ins 4 Jahreszeiten geschickt haben, die dann bei Christoph mal 2 Tage mitkochen konnten und auch für das Festival mit vorbereitet haben. So dass die so eine Küche einfach auch mal kennenlernen. Denn das sind ja nochmal ganz andere Dimensionen als die, die wir hier bei uns vor Ort haben. Wir haben zwar auch das Bankettgeschäft, das Restaurant und eine Bar, aber machen das eben aus einer zentralen Küche. Und wenn man dann in so ein wunderschönes Haus wie das 4 Jahreszeiten in Hamburg kommt, in dem ich ja auch gelernt habe, dann ist es einfach beeindruckend zu sehen, wie vielfältig auch die verschiedenen Küchen sein können und wie gastronomisch orientiert so ein Haus letztendlich sein kann.
Hat sich durch die Pandemie etwas verändert im Gästeverhalten? Gibt es jetzt, dass die Leute nur noch 2 Gänge oder 3 Gänge essen, anstatt wie früher 5 Gänge?
Im Nachhinein würde ich sagen, kann man das so nicht festmachen an einem anderen Verhalten. Wir haben das während der Pandemie natürlich gehabt, dass gerade in der Anfangszeit, ich glaube, die Verweildauer versucht wurde, so ein bisschen gering zu halten. Also da war es wirklich so, dass vielleicht mal 1, 2 Gänge gegessen wurden und dass man dann auch relativ schnell wieder los ist. Wobei das natürlich so war, dass wir auf alles geachtet haben, was zu beachten war. Wir haben Luftreiniger im Einsatz gehabt, die im Prinzip die Luft gefiltert haben. Also all das letztendlich, um dem Gast auch ein gutes Gefühl zu geben. Auch wir leben und arbeiten ja hier, ein gutes Gefühl zu haben bei dem, was wir da machen. Ich glaube aber, dass da relativ wenig von übergeblieben ist. Und ich würde auch sagen, dass es eigentlich kein geändertes Verhältnis der Gäste gibt. Das Einzige, was wir feststellen, ist die Freude der Gäste, ganz befreit irgendwo hinzugehen und das zu genießen.
Hat sich bei euch etwas verändert in Richtung Digitalisierung?
Wir haben auch vorher, sage ich mal, das, was an Digitalisierungsmöglichkeiten da war, schon genutzt. Ob das Buchungssysteme sind, sowohl fürs Hotel wie fürs Restaurant oder in der administrativen Digitalisierung, was Dokumente angeht, etc. Auch in der Küche setzen wir moderne Geräte ein, die haben wir aber auch im Vorfeld schon eingesetzt. Also wir waren auch vor der ganzen Geschichte schon vernetzt in der Küche. Das heißt, es gibt Öfen, die wir zumindest digital überwachen können, wo wir sehen können, was passiert gerade. Wir können auch nachjustieren. Wobei man sagen muss, dass das für uns in der Art oder in der Größe der Küche, wie wir arbeiten, nicht unbedingt notwendig ist, einen Ofen über ein Smartphone zu steuern. Denn wir reden nicht über eine Küche, die so weitläufig ist, dass man das unbedingt bräuchte.
Kommen wir mal zu dir. Du hast eine Kochlehre gemacht bei Christoph Rüffer und bei Thomas Martin, Luis C. Jakob und bei Michael Hoffmann in Berlin Station gemacht. Das sind alles Vertreter des französischen Kochstils. Was fasziniert dich an der klassischen Haute Cuisine?
Ich habe bei Christoph Rüffer nicht gelernt. Ich habe im 4 Jahreszeiten gelernt, da war aber der Christoph Rüffer noch nicht da. Habe da meine Ausbildung genossen und war dann tatsächlich hinterher mit dem Michael Hoffmann, der damals im Herling gekocht hat, in Berlin im Margaux. Das war ein ganz prägender Meilenstein für mich, weil wir da wirklich diese ganz klassisch französische Küche zelebriert haben. War dann hinterher noch beim Thomas Martin im Luis de Jacob, auch ein wunderschönes Haus und ein ganz toller Koch, der mir auch unglaublich viel beibringen konnte. War dann noch im Atlantik in Hamburg, einfach auch um dieses schöne Bankettgeschäft kennenzulernen, was dort immer stattgefunden hat. Also ich sag mal, Wolkenball, Blauer Ball, solche Sachen waren natürlich auch unglaublich eindrucksvoll für die Menge der Gäste, so hochwertige Speisen zuzubereiten. Die französische Küche ist eigentlich für mich das Fundament auch der Küchen, die jetzt stattfinden. Denn letztendlich, wenn man die klassisch französische Küche beherrscht und Geschmäcker kombinieren kann oder Soßen mit wirklich tiefen Geschmäckern produziert, das ist für mich eigentlich so das Fundament der guten Küche. Die Qualität der Speisen ist einfach in der klassisch-französischen Küche nochmal so eine Referenz für sich irgendwo. Von daher ist es so, dass wir alles, was wir machen, eigentlich darauf aufbauen, wobei wir natürlich auch versuchen, die so ein Stück weit ja, zu erneuern oder zumindest zeitgemäß zu gestalten letztendlich. Und trotzdem ist es eben so, dass wir nicht unbedingt, sag ich mal, so eine Pinzettenküche machen und auch nicht unbedingt über die Anzahl der verschiedenen Komponenten uns definieren, sondern wir versuchen, das über ein sehr gutes Produkt zu machen, was wir handwerklich mit viel Substanz zubereiten. Und das ist eben Teil der französischen Küche und einfach auch eine klassische Menüfolge anzubieten.
Wie nennst du deine Küchenhandschrift? Was ist dir wichtig? Was möchtest du den Gästen über die Teller transportieren?
Wir wollen in erster Linie ganz klare Geschmäcker transportieren. Das ist mir wichtig. Also ein Produkt muss nach dem schmecken, was es ist. Wir versuchen das Ganze auch so zu machen, dass das ein bisschen mehr Sein als Schein ist. Ja, die klassische Substanz ohne, ich sag mal, übertriebenen Exklusivitätsdrang. Also wenn wir irgendwie ein tolles Produkt kaufen können, und das kann eben auch mal ein Steinbutt sein, aber es muss eben nicht der Steinbutt sein. Es kann genauso ein unglaublich schönes, frisches Kabeljaufilet sein oder auch eine Makrele. Und das ist eben für uns wichtig, dass wir ein sehr gutes Produkt kriegen. Wenn es dann eben möglich ist, dann ist für uns das Credo eigentlich immer regionales erste Wahl, wobei wir da auch nicht dogmatisch sind. Also wenn wir ein Gericht auch mal mit einer Mango oder einer Ananas zubereiten wollen, dann tun wir das. Und da haben wir das große Glück, dass wir verschiedene kleine Produzenten haben, mit denen wir hier vor Ort zusammenarbeiten können, in verschiedensten Bereichen.
Wie kommst du auf die Produzenten? Hast du die herangezogen oder redet ihr untereinander auch zum Beispiel von den Gastköchen?
Wir tauschen uns eigentlich ja generell aus. Also ich glaube, das ist auch mittlerweile deutlich anders, als es vor 20 Jahren war. Da war so mehr Konkurrenzdenken. Viele der Hamburger Kollegen sind natürlich auch so, dass man bekannt ist und man tauscht sich aus und gibt sich gegenseitig mal einen Tipp, wo es vielleicht gute Produkte gibt, oder man trifft sich auch und guckt sich zusammen irgendwas an. Dann gibt es natürlich auch ein schönes Netzwerk über die Kooperation vom Schleswig-Holstein Gourmet Festival. Auch darüber lernt man letztendlich immer viel dazu. Dann haben wir das Glück, dass wir hier in der Region viele kleine Höfe haben, mit denen wir auch schon lange zusammenarbeiten. Und auch da ist dann mal der ein oder andere bei, der einen Tipp gibt und sagt, Mensch, da gibt es noch ein tolles Produkt. Und es gibt auch in Schleswig-Holstein ja eine Vereinigung, wo sich die Höfe anmelden können und über die man dann auch sehr gut gefunden wird.
Feinheimisch?
Nee, das ist nicht feinheimisch in dem Fall. Auch die machen das natürlich.
SH Region gibt es, glaube ich.
Ja. Und so haben wir dann das Glück, dass wir zum Beispiel mit Kruses Hofmilch, die hier gleich einen Ort weiter sind bei uns in Rellingen, haben wir tolle Ziegenkäseprodukte. Die haben auch ganz wunderbaren Käse. Von denen kriegen wir frische Milch und Sahne. Wir haben den Geflügelhof Tormehlen, eine Festtagsgans sondergleichen, die wir da bekommen. Wir haben das ganz große Glück, dass wir seit knapp 2 Jahren einen Bio-Gemüsebauern haben, der 1 Hektar Sand und 1 Hektar Lehmboden hat und wahnsinnig experimentierfreudig ist, der uns mit unglaublich schönem Gemüse versorgt, wo es wirklich so ist, dass wenn man die Kühlhaustür öffnet, dass wirklich das Kühlhaus auch duftet nach dem, was da drin ist. Und das ist eben nicht mehr der Normalfall bei trotzdem guter konventioneller Ware. Das ist für uns ein Riesenglück, dass wir mit solchen Leuten zusammenarbeiten können und dass wir die gefunden haben.
Als damals die Pinneberger Drostei aus dem Schleswig-Holstein Gourmet Festival ausschied, war ja für euch der Weg frei für eine Mitgliedschaft, denn es gibt ja diesen Radius von 23 Kilometern. Was bringt euch diese Mitgliedschaft beim ältesten Gourmet Festival Deutschlands?
Die Mitgliedschaft bringt erstmal eine ganz tolle Partnerschaft mit sich. Also sowohl mit den Kollegen, wie aber auch mit den Sponsoren vom Schleswig-Holstein Gourmet Festival. Das heißt, wir haben ein gutes Netzwerk in Schleswig-Holstein und auch mit den Partnern über Schleswig-Holstein hinaus. Wir haben eine unglaublich fröhliche und abwechslungsreiche Zeit, wenn wir die Veranstaltung hier vor Ort durchführen, wenn wir mit den Gastköchen zusammen bei uns am Herd stehen können. Auch für die Mitarbeiter immer eine wahnsinnig tolle Erfahrung, diese Leute eben hier bei uns kennenzulernen und dann vielleicht auch zu entscheiden, da würde ich auch gerne mal hingehen. Das hat immer so ein kleines Stück Fortbildungscharakter für uns, weil man sich natürlich auch austauscht. Oft ist es so, dass Gastköche einige Tage im Voraus da sind, um zu produzieren und sich dann vielleicht auch mal den Ablauf angucken bei uns in der Küche im à la carte Geschäft. Und auch da kommt man dann wieder in den Austausch. Das ist immer so ein kleines Highlight im Jahr, wenn wir die Veranstaltung haben.
Das feinschmeckeraffine Pinneberger und Hamburger Publikum und auch das internationale dürfen in der 37. Saison gleich 2-mal bei euch aufschlagen. Denn einmal habt ihr einen Gastkoch am 6. und 7. Oktober. Das ist der Christopher Norton mit seiner konsequenten Naturküche aus Dänemark. Der ist auch erstmals beim Gourmet-Festival dabei. Und dann habt ihr auch am 23. bis 25. Februar 2024 den David Gurney aus der Normandie, der eine klassische Haute Cuisine zubereitet. Wie kam es denn dazu?
Ja, das freut uns auch erstmal, dass wir das jetzt so machen können. Dazu gekommen ist es dadurch, dass die Hofküche Backensholz dieses Jahr aussetzt beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival und der Gastkoch aber schon eingekauft war. Während der Pandemie hatte Pinneberg ein sehr strenges Gesundheitsamt und wir durften Veranstaltungen nicht durchführen. Wir haben relativ lange verschoben und versucht dann irgendwann durchzuführen und dann war irgendwann klar, das ist unter den Bedingungen nicht machbar und so ist uns im Prinzip eine Saison abhanden gekommen. Von daher sind wir jetzt natürlich ganz froh, dass wir die Möglichkeit haben, das so ein Stück weit wieder aufzuholen und auch mit 2 so unterschiedlichen Köchen. So passt das mit den Terminen natürlich ganz gut, dass wir einmal relativ am Anfang sind und einmal zum Ende hin. Es sind zwei völlig gegensätzliche Küchen. Also das eine ist eine wirklich ganz naturverbundene, wahnsinnig regionale Küche, die sehr puristisch sein wird. Und dann kommt im Februar das Fondant mit David Görne, der ja auch schon mal bei uns war, den ich auch aus der Zeit im Jakob noch kenne, der eine unglaublich schöne, klassische französische Küche mit voller Opulenz macht. Aber auch da voller Finessenreichtum. Ich war auf einer Veranstaltung, wo David gekocht hat und habe da eins meiner besten Gerichte gegessen. Das war ein Gemüsesalat, der wirklich zum Niederknien war. Das ist einfach wahnsinnig spannend, auch für die Gäste. Wir haben relativ viele Gäste, die jetzt auch schon gesagt haben, sie wollen sich gern beides angucken und die einfach ganz gespannt sind auf diese eben ganz gegensätzlichen Küchenstile.
Wie bereitest du dich vor, beziehungsweise auch dein Team?
Wir können uns ja nicht viel vorbereiten. Das heißt, wir treten natürlich in Kontakt mit den Köchen, wir informieren uns so gut es geht über die Köche. Bei David ist es jetzt so, wir kennen uns gegenseitig und haben auch schon zusammen miteinander gearbeitet. Das heißt, da weiß man natürlich relativ gut, was kommt auf einen zu. Und auch wenn man über Gerichte spricht, hat man natürlich mehr Ideen, wie in etwa das aussehen könnte. Im Fall von Christopher Nord haben wir relativ wenig miteinander zu tun gehabt bisher. Ich habe die Hoffnung, dass ich das schaffe, jetzt im Sommer nochmal hinzufahren und vielleicht einfach da auch mal Menü essen zu können, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was er auch denkt über die Art und Weise, wie er Gerichte serviert. Denn es sind teilweise wirklich Gerichte, die unglaublich puristisch sind. Also es ist eine kleine, perfekt gebräunte Zwiebel mit einer Soße und einem kleinen Kraut. Und das ist letztendlich dieser Gang, der serviert wird. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Verständnis dafür entwickeln, was denkt er sich dabei und wie wird das Ganze gemacht. Dann versuchen wir natürlich auch, die Leute darauf vorzubereiten und einfach mal ein bisschen durchzusprechen. Wir gucken uns mal ein paar Bilder an. Auch Bilder sprechen natürlich so eine kleine gewisse Sprache, dass man überhaupt mal eine erste Idee bekommt. Und das ist eigentlich auch alles, wie wir uns darauf vorbereiten.
Dein Team ist immer ganz gespannt, wer da kommt und wie sie mit ihm arbeiten können.
Die sind total gespannt und vor allem sind die immer voller Vorfreude, weil das eben auch eine ganz tolle Abwechslung zu dem Alltag ist, den wir haben. Auch der ist schon abwechslungsreich dadurch, dass wir eben ein Restaurantgeschäft, ein Bankettgeschäft haben, verschiedenste Veranstaltungen ja auch durchführen bei uns, von Betriebsfeiern über Hochzeiten, Familienfeste oder eben auch die Bar, wo wir eine klassische Bistro-Küche haben, bis zu eben einer handwerklich ganz sauber gekochten Küche im Restaurant.
Und dann darfst du nicht vergessen, ihr habt einen zauberhaften Saal, wo ja auch Theater gespielt wird, Tanzen.
Genau, ja, das ist auch so unser Prachtstück und in dem findet ja auch die Veranstaltung des Schleswig-Holstein Gourmet-Festivals statt. Dieser Saal ist eben auch ausgestattet mit Intarsienarbeiten, Vertäfelungen von dem Schiff Capodonio und auch die Decke und verschiedene Elemente sind eben einfach da verbaut. Und das ist ein ganz schönes Wohlfühlklima, was man da drin hat.
Hat denn auch eure Ausstattung damit zu tun, dass kürzlich ein Fernsehteam bei euch im Haus war und gedreht hat? Kann man demnächst das Hotel Capodonio als Kulisse einer TV-Serie sehen?
Also die TV-Serie ist auch schon ausgestrahlt, und zwar bei der Schule am Meer. Das Fernsehteam, was jetzt kürzlich hier bei uns vor Ort war, ist ein bisschen berufsbezogener und ich kann da gar nicht viel mehr zu sagen, als Anfang 2024 wird es, glaube ich, ganz spannend für uns und dann sollte man vielleicht die Augen mal ein bisschen offen halten, auch im Fernsehen.
Dann werden wir rechtzeitig über die Adresse www.gourmetfestival.de bekannt geben, wann man was auf welchem Sender sehen kann.
Ja, das wäre schön.
Ich bedanke mich ganz herzlich, Marc. Du bist ja kurz vor deinem Urlaub. Ich wünsche dir mal ganz viel Relax-Time mit deiner Familie, dass du auch mal wegkommst vom Herd und abschalten kannst.
Das ist nett. Vielen Dank.